Memorial Deutschland, der Podcast im Gespräch.
Über die Beziehungen zwischen Russen und Ukrainern wusste man im Westen lange Zeit wenig. Erst die Ereignisse der Orangenen Revolution 2004 bis zur Annexion der Krim 10 Jahre später änderten das ein wenig. Licht ins Dunkel brachte auch ein Buch mit dem Titel Ungleiche Brüder, Russen und Ukrainer von Autor Andreas Kappeler, erschienen 2017. Mit ihm sprechen wir heute über die ungleichen Brüder, den Ursprüngen des heutigen tiefen Risses zwischen beiden Völkern und den aktuellen Entwicklungen. Wir trafen ihn an seiner heutigen Wirkungsstätte am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Willkommen bei Memorial im Gespräch, heute mit Professor Dr. Andreas Kappeler. Mein Name ist Danilo Höpfner. Wenn wir von Russen und Ukrainern sprechen, Brüder, Freunde oder Feinde, was trifft denn im Augenblick am meisten zu?
Eine schwierige Frage, auch weil sich das ständig verändert hat im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ich habe ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Ungleiche Brüder zum Verhältnis von Russen und Ukrainern seit dem Mittelalter bis heute. Und ich bin mit diesem Titel auf viel Widerstand gestoßen von ukrainischer Seite, weil sie sagen, wir sind keine Brüder der Russen, wir wollen keine Brüder der Russen sein, also nach den Ereignissen von 2014. Ich habe daran festgehalten und auch die ukrainische Übersetzung des Buches heißt Ungleiche Brüder. Dieses Misstrauen kam natürlich daher, dass dieses Syndrom des großen Bruders in der Sowjetzeit sehr groß war, nicht? Also die brüderlichen Völker der Sowjetunion, aber die Russen als die älteren Brüder, die anderen als die jüngeren Brüder. Also ein Vormachtsanspruch Russlands, den Ukrainer heute, nationalbewusste Ukrainer heute, zurückweisen. Ich habe gesagt, ich halte fest an diesem Titel, weil erstens ist es unbestreitbar, dass Ukrainer und Russen Verwandte sind, Verwandte sprachlich, Verwandte kulturell, Verwandte religiös, geschichtlich auch, und sich in unterschiedlicher Weise in verschiedenen Perioden auch als nahestehend empfunden haben und eigentlich heute noch empfinden in der Mehrheit. Ungleiche Brüder macht das deutlich, dass eben der Anspruch des älteren Bruders auf Vorrang gegenüber dem jüngeren, dem ukrainischen Bruder, ist mindestens seit dem 19. Jahrhundert und ich würde sagen bis heute deutlich erkennbar. Das heißt, es ist eine Asymmetrie in diesen Beziehungen, gegen die sich viele Ukrainer heute auflehnen, aber viele Russen eigentlich doch daran festhalten, vor allem natürlich die Politiker mit Wladimir Putin an der Spitze.
Bleiben wir noch dabei. Wir haben ja in den vergangenen Jahren doch einiges seit der Krim-Besetzung und dem Krieg im Osten über die Beziehungen der beiden Völker gelernt oder zumindest gehört. Vor allem aber, dass die Beziehungen über Generationen hinweg verbrannt sein sollen. Das ist eine häufige Einschätzung, die man wahrnimmt. Und nach meiner Wahrnehmung ist es im Moment auch wirklich sehr schwer, gerade mit jungen Russen und jungen Ukrainern über dieses Thema zu sprechen. Ist das Tuch wirklich zerschnitten?
Schwierige Frage. Natürlich war das vorher ganz anders. Da kann man Bruder sagen oder nicht, aber zwischen Ukrainern und Russen auf der persönlichen Ebene gab es eigentlich überhaupt nie Konflikte. Das war ein wirklich, kann sagen, in Anführungszeichen brüderliches Verhältnis, unzählige Mischehen, die zum Teil nicht einmal als Mischehen wahrgenommen wurden. Und ist eigentlich bis heute sogar, wenn man Umfragen trauen darf, von russischer und ukrainischer Seite wird das Verhältnis noch immer auf dieser Ebene nicht als wirklich schlecht beschrieben. Ganz anders ist heute das Verhältnis eben zwischen den beiden Staaten. Das wird von beiden Seiten, vor allem aber von russischer Seite, als schlecht, viel, viel immer schlimmer beschrieben seit 2013/14. Und das hat natürlich jetzt auch auf die persönliche Ebene übergeschlagen, was sehr traurig ist. Ich bedauere das sehr und ich kenne sehr viele Russen und Ukrainer, die das sehr bedauern, weil sie Verwandte und Freunde praktisch verloren haben in diesem Streit. Und dadurch ist wirklich ein Graben aufgerissen worden, nicht zwischen allen Russen und allen Ukrainern, aber zwischen vielen, zu vielen Russen und zu vielen Ukrainern. Ich selber habe in Russland vor allem eine ganze Reihe guter Freunde verloren, die einfach nicht akzeptieren wollten, dass ich in diesem Konflikt mich auf die Seite der Ukraine geschlagen, habe gesagt, meine Schuld an dem Konflikt ist Wladimir Putin, und das wollten sie nicht akzeptieren, und das hat wirklich dann zum Bruch von Freundschaften geführt, und das ist wirklich sehr zu bedauern. Aber vielleicht, wenn ich schon dran bin, ich möchte andererseits doch davon warnen, jetzt von den Russen und den Ukrainern zu sprechen. Es gibt zum Glück in Russland doch eine nicht ganz geringe Anzahl von Leuten, vor allem wahrscheinlich unter der Intelligenz, aber auch unter einfachen Leuten, die da nicht mitmachen und die auch viel Verständnis für die Ukraine aufbringen. Das heißt, die Gefahr, die Russen mit dem Regime Wladimir Putins gleichzusetzen, halte ich für wirklich groß, und dem sollten wir begegnen, genauso in der Ukraine. In der Ukraine gibt es, gerade wenn man auch die regionalen Unterschiede bedenkt, ganz viele Unterschiede in der Haltung zu den Russen. Die Haltung zur russischen Politik, die ist weit überwiegend negativer in der Ukraine, das ist klar.
Wenn wir über die Beziehungen Russland-Ukraine sprechen, dann kommen wir natürlich nicht umhin, auch über das Thema Krim zu sprechen. Das Thema ist im Augenblick aus den deutschsprachigen Nachrichten weitgehend verschwunden. Russland verweigert sich des Themas ohnehin, und wenn man den Worten des ukrainischen Präsidenten Zelensky Glauben schenkt, fassen das Thema auch die anderen Partner im sogenannten Normandie-Format, also Deutschland und Frankreich, nicht mehr an. Hat sich der Westen mit der Annexion der Krim abgefunden?
Er kann sich nicht abfinden, mindestens auf der formalen Ebene, weil dieser ganz eindeutige Bruch des Völkerrechts, den der russische Staat durch die Annexion der Krim begangen hat, das kann man nicht ad acta legen, weil ich erinnere nur daran, es war das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass ein europäischer Staat einen Teil eines anderen unabhängigen europäischen Staates annektiert hat. Das war nie da gewesen. Das hat die ganze Nachkriegsordnung, wenn Sie wollen, oder die heutige Ordnung der Staaten eigentlich durcheinander gebracht, wenn nicht zum Einsturz gebracht. Das hat man heute vergessen. Aber es ist eine Sache, die eben eine prinzipielle Bedeutung hat. Auf der anderen Seite, Sie sprechen das an, ist wahrscheinlich in absehbarer Zeit daran nichts zu ändern. Russland hat durch die Okkupation auch der Krim und dieses inszenierte Referendum und auch durch die Unterstützung, die es durch viele Bewohner der Krim hat, einen Fakt geschaffen, das nicht leicht aus der Welt zu bringen sein wird. Nur ob dieses Festhalten an dieser völkerrechtlichen Verurteilung Russlands, die auch zu diesen Sanktionen geführt hat, die bis heute noch in Kraft sind, ob das realpolitisch sehr viel noch bedeutet, das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht ein Beispiel nur. Der Westen hat die Annexion der drei baltischen Staaten durch die Sowjetunion nie anerkannt, völkerrechtlich. Aber das hat natürlich nicht daran gehindert, dass man mit der Sowjetunion Beziehungen hatte, ohne dass überhaupt jemand das noch wusste.
Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinfo berichtet dieser Tage von einer vermehrten Ausweisung ukrainischer Bürger von der Krim, verweist dabei auf Angaben des Regionalen Zentrums für Menschenrechte, wonach innerhalb der Besatzerzeit Russlands fast 2500 Menschen von der Krim abgeschoben wurden, vor allem jene, die den russischen Pass aus welchen Gründen auch immer nicht angenommen haben. Erleben wir hier eine neue Qualität der Aggression, nun auch die Spuren der ukrainischen Minderheit auf der Krim auslöschen zu wollen?
Ich habe von diesen neuesten Aktionen, Nachrichten nichts gehört bisher, aber dass die Politik der Krimbehörden und natürlich, das heißt Russlands dahinter, darauf aus ist, die Bevölkerung zu homogenisieren, das heißt möglichst eben aus den verbliebenen Ukrainern und nicht zu vergessen Krimtataren, Russen zu machen. Das ist mittelfristig, glaube ich, klar. Auch die Sprache, beide Sprachen werden ja immer mehr zurückgedrängt, also Krimtatarisch und Ukrainisch. Und die Abschiebung ist ja immer eigentlich das einfachste Mittel, Leute loszuwerden, die unbequem sind. Und machen das ja, haben das schon lange freiwillig gemacht. Viele sind ohnehin schon längst emigriert, und diejenigen, die sich widersetzen, die können sich nicht wehren. Ich meine, der berühmteste Fall war ja Alexei Nzov, der ukrainisch-krimische Filmregisseur, der auch hätte ausreisen können, wenn er hätte wollen, sich geweigert hat und dann im Endeffekt für Jahre im Lager saß und erst kürzlich freikam im Rahmen dieser Austauschaktionen. Aber es ist eine ganz klare Tendenz, und die, glaube ich, dagegen wird niemand was machen. Oh.
Dem Sender Euronews hat Zelensky im Frühsommer ein Interview mit einer überraschend klaren Botschaft gegeben, die klingt so.
Wir hätten nicht zulassen dürfen, dass sie die Krim einnehmen. Das ist ein großes Problem. Wir hätten es einfach nicht zulassen sollen. Aber heute hat es keinen Sinn mehr, sich darüber zu ärgern, wie es passiert ist. Ich bin sicher, dass eines Tages die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Viele Menschen waren daran beteiligt. Aber die Krim ist unser Territorium. Wir werden sie zurückholen.
Die Krim ist unser und wir werden sie zurückholen. Herr Kappeler, welche Möglichkeiten hat er da?
Also, ich hatte ja schon angesprochen, man kann nicht, und die Ukraine schon gar nicht, kann nicht die Krim jetzt aufgeben. Das ist politisch vollkommen unmöglich, weil damit hat ja der bewaffnete Konflikt, der bis heute andauert, begonnen. Und was Zelensky jetzt sehr plakativ sagt, ist natürlich für ukrainische Ohren bestimmt, dass er eben nicht jetzt, wie manche befürchtet hatten, von dieser harten Linie, die sein Vorgänger Poroschenko eingeschlagen hatte, abgeht und zum Beispiel Konzessionen in Sachen Krim macht. Damit stellt er klar, dass er das nicht machen will und vor allem auch nicht machen kann.
Es scheint in der russischen Gesellschaft einen Konsens darüber zu geben, dass die Krim russisch sei und auch zu Russland gehöre. Und es fällt auf, dass selbst Putin-Kritiker in Russland durchaus auch diese Position vertreten. Und sehr wenige trauen sich dieser Sichtweise Widerstand zu leisten. Zu den wenigen gehört Memorial International in Moskau. Eine Erklärung des Internationalen Memorialvorstandes aus dem Jahre 2014.
Die Entscheidung, russische Truppen in die Ukraine einmarschieren zu lassen, ist ein Verbrechen. Und dies nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen Russland, gegen die russische Kultur und die russische Geschichte, gegen ihre unlöslichen Banden mit der Geschichte und Kultur der Ukraine, gegen die Zukunft unserer beiden Länder. Als Anlass für den Einmarsch wird angeführt, dass die Leben unserer Landsleute in Gefahr seien. Wir wissen aus der Geschichte, dass dies die übliche Begründung für eine Aggression ist. Diese Begründung ist falsch. Es ist umgekehrt. Der Einmarsch von Truppen wird die Gefahr für unsere Landsleute erst entstehen lassen. Man wird in ihnen Vertreter der Aggressoren sehen. Für ein Umdenken ist es noch nicht zu spät.
Kappeler, ein Umdenken hat bisher nicht stattgefunden. Bleibt da noch Zeit oder hat sich Memorial geirrt?
Russland hat diese Grenzen der Ukraine anerkannt, noch in einem Freundschaftsvertrag 1996-97 schriftlich. Das heißt, das anzuzweifeln ist vollkommen sinnlos. Aber diese Verbindung vieler Russen zur Krim muss man im Hinterkopf haben. Die ist da, nur ist auch die Verbindung vieler Ukrainer zur Krim da. Die sind genauso wie die Russen nach Jalta baden gegangen, beziehungsweise haben Verwandte dort, die ist nicht weniger eng wie die Russlands und der Russen zur Krim.
Die Frage von Gebietsverzichten ist im Moment weder für die Ukraine noch für den Westen führbar und keiner spricht es aus. Aber lassen Sie es uns heute mal versuchen. Ist es unvorstellbar, dass die Ukraine eines Tages auf Gebiete verzichtet, um den Krallen des Kremls zu entkommen und konfliktfrei ein Staat, Mitgliedsstaat der Europäischen Union zu werden?
Ja, eine schöne Zukunftsvision. Theoretisch ist alles möglich. Ich meine, was politisch, theoretisch mindestens denkbar wäre, wäre eine Tauschaktion. Russland sich aus dem Donbass vollkommen zurückzieht, das wurde oft schon angedacht, und dafür die Ukraine die Krim loslässt. Das wäre realpolitisch, wenn es denn gelänge, was noch gar nicht gesagt ist, auch wenn es beschlossen würde, weil wer garantiert zum Beispiel den Rückzug Russlands aus dem Donbass? Aber sei mal angedacht, wäre realpolitisch ganz sicher für die Ukraine eine Erleichterung. Das ist ganz klar, weil die Krim, wie wir schon sagten, ist auf absehbare Zeit ohnehin verloren und der Konflikt im Donbass in der Ostukraine geht auf lange Zeit noch weiter. Aber, wie schon gesagt, das ist politisch im Augenblick vollkommen undenkbar. Meine, denkbar wäre ein Gebietstausch, aber es ist ja kein Tauschgebiet da, auf das Russland verzichten könnte, weil Russland ist ja auch in seiner Intervention in der Ostukraine nicht legal tätig. Deswegen Gebietstausch, das gab es ja öfter schon in der Geschichte, auch vor allem in Außereuropa, dass Gebiete ausgetauscht wurden. Aber damals eben ein Austausch und nicht ein Verzicht. Und das geht ja eigentlich nur als Verzicht der Ukraine. Und ein Abtreten eines Gebietes, das ist meines Wissens in der europäischen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg nie passiert. Und ich kann mir es eigentlich auch nicht vorstellen.
Wir schauen nochmal in die Ostukraine. Dort sterben weiter Menschen. Und die Euronews-Reporterin fragte Zelensky, wann der Krieg in der Ostukraine beendet sein wird. Und da antwortet der ukrainische Präsident Folgendes. Und auch die Pausen, die Sie gleich hören, die haben wir nicht hineinkonstruiert. Die haben wir im Original so belassen.
Wann?
Wann?
Wann? Sobald wie möglich. Ich hoffe, dass das noch dieses Jahr sein wird. Ich glaube fest daran.
Es klingt ein wenig, als wäre er selbst nicht überzeugt von dem, was er da sagt. Hängt er sich nicht doch ein bisschen weit aus dem Fenster, eine Lösung des Konfliktes in der Ostukraine bis Ende des Jahres zu versprechen?
Ja, er hat ja von Anfang an als eines seiner wichtigsten Wahlversprechen die Beendigung des Kriegs in der Ostukraine aufgenommen und hält immer daran fest. Wenn das mit einem Jahr ist, meines Erachtens ziemlich illusorisch, aber man darf nie die Hoffnung verlieren. Ich befürchte, dass der Konflikt noch einige Zeit weiter andauern wird. Ich befürchte sogar, dass es so zu einer Art eingefrorenen Konflikt werden könnte, wie wir es in anderen Teilen der postsowjetischen Welt, in Transnistrien oder in Abchasien haben. Und der Westen dann überhaupt nicht mehr hinschaut, wenn da Leute sterben. Das passiert ja auch dort, nicht? Oder in Bergkarabach, auch da sterben immer wieder Leute. Aber wahrscheinlich, weil Zelensky das in seinen Wahlversprechen immer so prominent aufgenommen hat, kann er jetzt hier auch nicht zurückkrebsen. Aber ich habe eigentlich selber damals, als das alles akut war, bei der Minsk-2-Konferenz 2015 wurde ich auch mal interviewt und da habe ich gesagt, es kann gar nicht gut gehen. Es sind völlige Deklarationen in diesem Waffenstillstand, die nie zu erfüllen sein werden, weil die eine Bedingung, die von der ukrainischen Seite und zum Teil auch vom Westen eigentlich ganz klar war, Russland muss sich vollständig zurückziehen und die Kontrolle über die Ostgrenze der Ukraine muss wiederhergestellt werden. Russland, das steht da drin, aber die Frage ist der Reihenfolge. Russland hat dann immer gesagt, vorher müssen aber diese Regionalwahlen stattfinden, muss die Verfassung geändert werden der Ukraine. Das heißt, mir war von Anfang an klar, dass es unmöglich ist. Beide Seiten werden nicht den ersten Schritt tun. Und die Kontrolle, die Aufgabe der Kontrolle über die Ostgrenze der Ukraine wird Russland nie zulassen, wenn nicht wirklich gewährleistet ist, dass Leute, die dort jetzt in diesen sogenannten Republiken die Macht haben, wenn die nicht irgendwie gewährleistet werden, dass die bleiben, weil sonst verliert es ja völlig sein Gesicht. Man kann ja nicht jahrelang solche sogenannten Regierungen unterstützen und sie dann einfach preisgeben. Das heißt, so, unter den Bedingungen des Minsker Waffenstillstandes ist es meines Erachtens nicht möglich, diesen Konflikt zu lösen. Da müsste Bewegung reinkommen, die eben hier vielleicht neue Wege findet. Und Zelensky bemüht sich ganz sicher darum. Ihm liegt sehr daran. Und er ist ja nun weiß Gott auch im Vergleich zu Poroschenko ein Mann, der auch in seiner Vita und so sehr viel weniger diese patriotische oder mit Hurra patriotische Karte gespielt hat. Aber die Realitäten holen ihn halt auch ein und die sind sehr stark.
Als Sie Ihr Buch veröffentlicht haben, 2017, da war Volodymyr Zelensky ein Komiker im ukrainischen Fernsehen. Heute ist er Präsident. Wie lautet Ihre Einschätzung seiner Amtszeit, gerade im Hinblick auf die Russlandpolitik?
Also ich hatte auch eigentlich große Freude, wie Zelensky gewählt worden ist. Nicht nur, weil sein Vorgänger Petro Poroschenko, der an sich eine wichtige Aufgabe erfüllt hat 2014. Das darf man nicht vergessen. Wir können froh sein, dass er damals stabilisierend gewirkt hat und gewählt wurde. Aber lassen wir das. Zelensky war deswegen für mich natürlich ein Unsicherheitsfaktor, den keiner ihn kannte. Aber dass eben ein wirklich neuer Mann, der nicht in diesen alten Seilschaften drinsteht, der keine Vorgeschichte hat, die ihn unglaubwürdig macht, der kein Oligarch ist, der also nicht wie Poroschenko Milliarden praktisch besitzt und gleichzeitig Präsident ist. Was mir sehr gut gefallen hat, auch gefällt bis heute, ist, dass ein Mensch Präsident der Ukraine wurde mit großer Mehrheit der jüdischer Herkunft ist. Weil man hat ja immer den Ukrainern Antisemitismus nachgesagt und das war doch ein sehr schönes Argument, jetzt zu sagen, hallo, also solche Pauschalvorurteile sind immer falsch und in diesem Fall ganz besonders falsch. Die Vorschusslorbeeren waren sehr groß, obwohl von Anfang an, ich habe mit einigen Diplomaten damals geredet, die haben gesagt, ja, dass, wenn das nur gut geht, nicht, weil niemand kennt ihn, er kennt nicht, er kennt sich nicht aus. Von daher hätte es viel schlimmer kommen können, aber dass es nicht den Durchbruch gebracht hat, das, glaube ich, kann man ihm nicht anlasten, sondern man muss einfach sich im Klaren darüber sein, dass die Strukturen, wie sie eben dort bestehen, mit politischen, wirtschaftlichen und anderen Faktoren, mit der Korruption, mit den Oligarchen, die kann ein Zelensky ohne starke Hausmacht nicht einfach durchbrechen. Er hat sich wirklich sehr bemüht, auch mit Antikorruption. Da ist sehr viel passiert an Regierungsmaßnahmen. Aber wenn man Umfragen trauen darf, dann hat die Bevölkerung davon noch viel zu wenig zu spüren bekommen. Das heißt, sie ist ja auch nicht mehr, in der Mehrheit auch nicht mehr begeistert von Zelensky. Leider, aber das ist das Schicksal, glaube ich, so vieler Hoffnungsträger, auf die man zu viel vielleicht Hoffnungen projiziert. Auf der anderen Seite, wenn er es nicht schafft, eine gewisse doch Entspannung wenigstens in der ganzen Geschichte heranzubringen, wer denn sonst? Weil wenn er jetzt tatsächlich ganz scheitern sollte, dann ist höchstwahrscheinlich, dass eher wieder jemand an die Macht käme, der die Konfrontation mit Russland mehr sucht als er.
Wir haben in der Historie immer wieder von der slawischen Bruderschaft gehört, der engen Verbundenheit der slawischen Völker. In der Praxis haben wir davon nicht viel gesehen. Vielmehr ging es immer um die Frage, wer dominiert wen. Der Zerfall slawischer Partnerschaften war die Folge, Stichwort Jugoslawien, Tschechoslowakei und UdSSR natürlich auch. Wie relevant ist denn eigentlich die Frage nach der ethnischen Brüderschaft in der Realpolitik?
Das spielt überhaupt keine Rolle. Also spielt eigentlich hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Ich meine, im 19. Jahrhundert gab es diese Tendenzen, dieser Slawenfreundschaft, Panslawismus zum Teil, aber von irgendwelcher politischen Relevanz war das eigentlich nie. Denken Sie dran, dass die schlimmsten Konflikte im 19. Jahrhundert und auch im 20. zwischen Russen und Polen immer stattgefunden haben, die ja beide Slawen sind, slawische Völker sind und eine bittere Feindschaft, also Russland-Polen seit dem 17. Jahrhundert eigentlich unentwegt in Feindschaft und Kriegen verstrickt waren, also von irgendwelchen slawischen Solidaritäten kann gesamthaft nicht die Rede sein. Im Einzelnen gab es immer wieder solche Tendenzen, die dann halt durch die Umstände, die politischen, gefördert wurden. Also dass Einzelne, zum Beispiel die Slawen der Habsburgmonarchie, zum Teil dann ihre Hoffnungen auf Russland setzten. Aber das hat mit der ethnischen Verwandtschaft nicht viel zu tun, sondern ist dann einfach ein Instrument, um eine politische Wahl zu treffen oder nicht. Ich denke nicht, dass also das Gesamtslawische eine irgendwelche Bedeutung hat und auch kaum je gehabt hat. Mit Russen und Ukrainern ist es, wie ich eingangs sagte, schon ein bisschen anders, nicht? Die sind wirklich näher aneinander dran und da gibt es tatsächlich eine Verwandtschaft, die auch politisch immer wieder eine Rolle gespielt hat und heute noch spielt.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass weite Kreise in Russland den unabhängigen ukrainischen Staat überhaupt nicht ernst nehmen, die Ukraine immer noch als Teil der russischen Nation wahrnehmen und den Ukrainern auch eigene Sprache, Kultur und Geschichte absprechen. Wie kann das sein, fast 30 Jahre nach der Unabhängigkeit?
Was Sie angesprochen haben, ist eine Tatsache, dass eine überwiegende Mehrheit der Russen, die meisten Politiker, aber auch andere Kreise, auch Intellektuelle, Künstler, Wissenschaftler, nie es akzeptiert haben, dass die Ukrainer einen eigenständigen Staat haben. Das heißt, diese Unabhängigkeit 1991 eigentlich nie wirklich akzeptiert haben. Da gibt es sehr viele Zeugnisse, die das zeigen bis heute. Und das auch was auch die Nation, die eigenständige eben, dass die Ukrainer grundsätzlich Teil des russischen Volkes sind, hat Wladimir Putin mindestens 10-mal in den letzten Jahren immer wieder gesagt, wir sind eigentlich ein Volk. Das ist sehr, sehr weit verbreitet und es ist vor allem eben von offizieller Seite, wird das auch immer wieder geschürt, was die Ukrainer dann erbittert oder viele Ukrainer erbittert. Zum Beispiel ist im offiziellen Sprachgebrauch der Zeitungen, ich lese regelmäßig die russische Izvestia, da ist dann oft von der Nezalezhnaya die Rede, wenn von der Ukraine die Rede ist. Das heißt, mit dem ukrainischen Begriff für unabhängig macht man sich lustig über die Unabhängigkeit der Ukraine. Man sagt nicht die unabhängige Ukraine, sondern man sagt die ukrainisch unabhängige Ukraine. Das ist ein typisches Beispiel eben für dieses Herunterschauen auf einen kleinen Bruder, auf einen letztlich nicht vollwertigen Bruder.
Sie haben auch darauf hingewiesen, dass Russland auch in Deutschland starke Fürsprecher hat und hatte. Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt ist da ein Beispiel, der auch in deutschen Talkshows öffentlich die Frage stellte, ob es eine ukrainische Nation überhaupt gäbe. Und damit übernimmt er ja die russische Sichtweise, die seit zwei Jahrhunderten die Deutungshoheit hat. Wie steht es denn um das Ukraine-Bild in Deutschland heute?
Im 19. Jahrhundert ging die Ukraine unter. Also in der Optik des Westens war sie danach Teil Russlands, sowieso politisch, mit Ausnahme des österreichischen Galiziens zunächst, aber dann eben auch kulturell. Man hat die ukrainische Sprache, die ja tatsächlich auch unterdrückt wurde und die sehr, sehr stark unter Druck war, bis zum Ende der Sowjetunion. Man hat die nicht wahrgenommen. Also ich selber habe, wie ich noch studiert habe, das ist schon lange her, in Sowjetzeiten, mir war nicht bewusst eigentlich, dass hier ein 30 oder 40 Millionen Volk lebt, das eine wirklich eigenständige Existenz als Nation, als Kultur, Volk und so weiter hat. Das ging vollkommen vergessen. Also diese russozentrische Sicht auf die Sowjetunion, auf die Kultur der Sowjetunion, die hat schon im 19. Jahrhundert, aber dann im 20. Jahrhundert dominiert, obwohl an sich ja die Sowjetunion in den 20er Jahren, das darf man nicht vergessen, die Ukraine und das ukrainische, die ukrainische Kultur und alles sehr gefördert hat. Das war also nicht immer so, aber danach, also seit den 30er Jahren, war wirklich die Ukraine so unter Druck, dass man auch im Westen sie einfach nicht mehr wahrgenommen hat. Ich stoße immer wieder auf dieses Unverständnis, auf dieses russozentrische Denken, dass mich Leute heute noch fragen, gibt es denn eine ukrainische Sprache? Kollegen an der Uni haben mich das vor kurzem gefragt. Also man reibt sich die Augen. Und das ist einfach nicht auszurotten. Dazu kommt, wenn in Deutschland das wissen Sie als gerade auch vom Memorial besser als ich, dass ein falsch verstandenes, denke ich, Nahverhältnis zu Russland gepflegt wird, also quasi der Dankbarkeit gegenüber Russland für die Befreiung vom Nationalsozialismus, obwohl wir es eigentlich besser wissen, das war die damalige Sowjetunion mit sehr vielen Ukrainern und Georgiern und das weiß ich was, die den Überfall Nazi-Deutschlands mit Erfolg zurückgeschlagen haben. Sodass auch hier Dankbarkeit jetzt gerade, wenn es um den ukrainisch-russischen Konflikt geht, fehl am Platz ist gegenüber den Russen. Der Krieg fand sehr viel mehr auf dem Boden der Ukraine und Weißrusslands statt als auf dem Boden Russlands. Das heißt, gelitten haben die Weißrussen und Ukrainer mehr wie die Russen im Ganzen gesehen. Auch da ist eine diese Dankbarkeit, die vor allem auch von SPD-Politikern immer, Egon Bahr und anderen, immer sehr gepflegt worden ist. Das kann ich auch verstehen. Es war auch die Friedensbewegung, Erhard Eppler und die Leute. Aber heute sind es, glaube ich, eher wirtschaftliche Gründe.
Und wenn ehemalige Bundeskanzler wie Helmut Schmidt öffentlich die Existenz der ukrainischen Nation in Frage stellen, was ist das? Ist das despektierlich? Ist das fahrlässig?
Also Schmidt war ja ein sehr gebildeter, auch historisch bewanderter Mann. Das heißt, er hat sich und sehr überlegt. Er hat sich sicher überlegt, was er gesagt hat. Ich glaube, das hat er einfach geglaubt. Er war auch, und er ist ja nun eine noch ältere Generation als ich, er ist aufgewachsen in dieser Vorstellung der Sowjetunion als Russland. Und Ukraine kam nicht vor. Es kam auch in Diplomatenkreisen zum Beispiel noch lange. Habe ich unerfreuliche Gespräche gehabt, die auch immer so mit Diplomaten sagen, ach ja, die in Kiew, da ist sowieso nur Unordnung und Schweinerei, das wird bald wieder verschwinden. Ich glaube, dass da war er drin. Und das Zweite, was, glaube ich, gerade für Schmidt und andere deutsche Politiker sehr wichtig ist, das ist das Denken in Großmachtkategorien. Das heißt, Schmidt war ja ein großer Stratege, der global auch gedacht hat, und da spielen nur die Großmächte eine Rolle. Deutschland, Russland, alles, was dazwischen ist, inklusive Polen, von der Ukraine und Weißrussland ganz zu schweigen, ist letztlich nicht wichtig, sondern es geht darum, zwischen den Großmächten, Deutschland, USA, EU, oder EU, China, Russland, irgendeinen Ausgleich zu schaffen und alles andere, Selbstbestimmungsrecht der Völker dazwischen spielt keine Rolle.
Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, wie verbissen nicht wenige Russen, aber auch Ukrainer ihren jeweiligen Anspruch auf das nationale Erbe der Kiewer Rus behaupten. Und das können wir aus aktuellem Anlass ja auch auf das Thema Belarus überstülpen. Drei Völker, die sich auf diese Kiewer Rus als ihr Ursprungsgebiet berufen. Wie viel Sprengstoff birgt denn die Kiewer Rus noch?
Realpolitisch und auch wissenschaftlich-historisch ist das an sich völlig irrelevant. Aber, wie wir alle wissen, sind Symbole und historische Symbole doch auch wichtig, auch für die Politik und überhaupt für das Zusammenleben der Menschen. Und hier hat die Taufe, die christliche Taufe der Rus durch den Fürsten Wladimir, ukrainisch Volodymyr, Ende des 10. Jahrhunderts eine ganz große Bedeutung für das historische Bewusstsein der Menschen in allen drei Ländern. Und das ist, glaube ich, auch verständlich. Das ist ein ganz wichtiger Akt gewesen, nicht nur die Taufe von Wladimir Volodymyr, sondern auch die Schaffung dieses ersten politischen Gemeinwesens in diesem Raum, das eine ungeheure wirtschaftliche und kulturelle Blüte erlebte und im damaligen mittelalterlichen Europa wirklich ein gleichwertiger Partner war. Nur, erstens ist völlig klar, dass das mit Russland, Ukraine und Weißrussland nur zu tun hat, dass eben diese Gemeinwesen, die Kiewer Rus, halt auf dem Gebiet sein Zentrum hatte, das heute in diesen drei Staaten liegt. Aber mit den heutigen Russen, Ukrainern und Weißrussen doch nur sehr mittelbar zu tun. Das, glaube ich, muss ich nicht weiter ausführen, aber eben, das hat dann ist so eine Art Katalysator geworden, dieser Kampf um das Erbe der Rus, in dem in Russland zeitweise, heute sogar fast wenig, heute auch wieder, aber in der Sowjetunion weniger, quasi Russland und der russische Staat als der ausschließliche Erbe dieses ersten politischen Gemeinwesens in diesem Raum angesehen worden ist, mit einer direkten Stufenfolge von im Kiew dann über Moskau bis nach Petersburg und wieder nach Moskau. Und dagegen haben sich im 19. Jahrhundert dann Ukrainer, zuerst ukrainische Historiker, vehement gewandt und haben ebenfalls übertrieben, dann die Kiewer Rus, die ihr Zentrum eben in Kiew hatte, als exklusiv ukrainisches Gemeinwesen beansprucht. Was beides historisch gesehen Nonsens ist, weil es war eben weder noch.
Russland wie die Ukraine sind junge, ungefestigte Nationen, die auf der Suche nach ihrer Identität sind, schreiben Sie. Was meinen Sie damit in Bezug auf Russland?
In Bezug auf Russland meine ich das vor allem so, dass Russland sich bis heute oder nie entscheiden konnte, was ist wichtig für als Kennzeichen der eigenen Nation. Es war im 19. Jahrhundert, als ja überall Nationen gebildet wurden, sich bildeten, war es ziemlich klar das Imperium. Das heißt also, dieser große, riesige Staat wurde gleichgesetzt mit Russen, Russland und russischer Nation. Das umfasste dann eben erheblich mehr als die ethnisch-sprachliche Gruppe der Russen, sondern unter anderem auch die Ukrainer und Belarussen, aber auch im weiteren Sinn sogar Nicht-Slawen. Das ist der eine mögliche Bezugspunkt der russischen Nation. Die ethnische Variante, die eben nur die sprachlich vor allem definierten Russen als Angehörige einer Nation anerkennen, die hat auch im 19. Jahrhundert, wie in allen Ländern, auch Anhänger gehabt, hat sich aber eigentlich nie durchgesetzt. Gegen Ende des Zarenreiches wurde versucht, zum Teil die beiden Momente miteinander zu verbinden, was dann zur Folge hatte, dass man nicht Russen russifizieren musste, quasi um sie in die russische Nation hereinzuholen. Das wurde Ende des 19. Jahrhunderts praktiziert. Spannend ist es, wie es sich heute weiterentwickelt hat. In der Zeit der Unabhängigkeit jetzt eines russländischen Staates nach 1991 hatte man erst ja im Westen vor allem die Hoffnung oder das Gefühl, es bildet sich das sowas heraus wie eine Staatsbürgernation westlichen Ausmaßes, das heißt mit Berufung auf eine gemeinsame Demokratie und Staatsbürgerschaft. Das war auch eigentlich irgendwo auf guten Wegen, aber jetzt in den letzten 15 Jahren oder ziemlich bald ist dann die imperiale Variante wieder sehr stark geworden, wurde auch unter Wladimir Putin ja dann sehr unterstrichen, also Russen als imperiales Volk. Und in den letzten 10 Jahren ist jetzt die ethnische Komponente wieder stark in den Vordergrund gerückt. Das heißt, es wird eigentlich heute wieder eine Annäherung der imperialen und ethnischen, eine Verbindung dieser beiden Komponenten vollzieht sich ähnlich wie im späten Zarenreich. Und das ist eine brandgefährliche Mischung, scheint mir. Ich persönlich, das hat sich gezeigt, ich bin an sich überhaupt der Meinung, dass Nationen sich möglichst als Staatsbürgernationen definieren sollten und nicht als Sprachvolk oder so irgendetwas. Ich bin ja nicht zufällig Schweizer, eine der wenigen Staatsbürgernationen, die es wirklich gibt. Aber auch für die Ukraine ist das für mich eigentlich das einzig mögliche Rezept, um die russischsprachigen Ukrainer wirklich zu integrieren in die ukrainische Nation.
In meiner Wahrnehmung gibt es inzwischen doch eine stärkere Sensibilisierung, auch in den deutschen Medien etwa, indem man inzwischen von Belarus spricht und nicht mehr von Weißrussland. Auch von Belarusisch ist inzwischen die Rede, um zu verdeutlichen, dass die Kiewer Rus dahinter steht und eben nicht Russland oder ein Teil Russlands. Gehört das zu einer Emanzipation von der russischen Deutungshoheit, die Sie ja auch kritisiert hatten?
Ja, also das zum Teil ganz sicher. Ich halte das zwar nicht für wirklich wichtig, aber als Symbol eben doch wichtig. In dem Fall der Ukraine geht das ja so langsam vor sich, dass die russischen, etwa die russischen Ortsnamen jetzt allmählich verschwinden, auch in unserer Wahrnehmung. Noch vor 10 Jahren haben wir alle von Charkow gesprochen, jetzt schließt man überall von Charkiw. Kiew ist an der Kippe, aber in 5 Jahren wird man nur mehr von Kiew schreiben, wie in Amerika schon, und nicht mehr von Kiew, das ist der russische Name. und so weiter. Belarus, denke ich, ist ein ähnlicher Fall, auch wenn es eigentlich sehr viel weniger Sprengkraft hatte, wie in der Ukraine, die eigene Sprache, wie Sie wissen, in Belarus. Letztlich, ob das jetzt, das ist ja auch Russisch, Belarus, also da ist es mehr Symbol, sie sind was anderes. Und jetzt haben Sie mir das Stichwort gegeben. Es liegt ja nahe, wenn jemand wie ich, der sich seit Jahrzehnten mit ukrainisch-russischen Verhältnis befasst, auch irgendwie Belarus auf dem Schirm haben muss. Das habe ich immer viel zu wenig gehabt, auch in diesem Buch. Das haben mir Rezensenten auch vorgeworfen, haben gesagt, hallo, also das musst du mit einbeziehen. Und jetzt diese jüngste Volksbewegung in Belarus hat mich zum Nachdenken wieder mal gebracht, weil es ist ja auffällig, wie ähnlich die Vorkommnisse in Belarus, vor allem in Minsk, aber auch anderswo, mit denen der Orangen Revolution in der Ukraine 2004. Nicht 2013/14, das war schon eine andere Situation, aber 2004 waren als eben die gefälschten Präsidentschaftswahlen diesen gewaltigen Aufbruch von 100.000, die in Kiew auf den Unabhängigkeitsplatz geströmt sind, ausgelöst haben. Und ich wundere mich immer, wie wenig eigentlich jetzt auch in den Medien etwa dieser Vergleich gezogen wird. Weil er zeigt unter anderem ja auch, dass es möglich ist, dass in diesen Ländern, die man als politisch apathisch, früher die Ukraine und heute Belarus, betrachtet hat, plötzlich solche spontanen Massenbewegungen entstehen können und auch entstanden sind, ohne dass, wie Lukaschenko und damals Janukowitsch oder Putin behauptet haben, die Machenschaften des Westens dafür verantwortlich sind. Davon kann ja keine Rede sein. In Belarus ist es noch deutlicher, aber in der Ukraine war es auch klar. Das, glaube ich, das ist eine ganz wichtige Sache. Was ich immer wieder gefragt werde, was Belarus betrifft, ist, wieso eben, und das stimmt jetzt heute schon nicht mehr ganz, wieso die Bevölkerung, die Weißrussen oder Belarussen so passiv waren und sich eigentlich viel weniger bemerkbar gemacht haben als die Ukrainer. Und das stimmt natürlich. Und das kann man weit in die Geschichte zurückverfolgen. Die Belarussen und die Ukrainer hatten ja eine gemeinsame Geschichte im Rahmen Polen-Litauens, nicht nur in der Kiewa Rus, sondern dann bis ins 17. Jahrhundert. Und damals war eigentlich alles angelegt drauf auf eine gemeinsame Rusnation in Polen-Litauen, also was heute Weißrussen und Ukrainer sind. Es gab eigentlich keine wichtigen regionalen Unterschiede. Erst, das ist dann der erste entscheidende Punkt, erst als in der Ukraine die Kosaken zu einem politischen und militärischen Faktor ersten Ranges geworden sind, die eben auch ein politisches Gemeinwesen, das sogenannte Hetmanat, begründen, da gab es eine Grundlage für eine frühmoderne ukrainische Nation, die es so in Belarus nicht gab, weil da fehlte diese Kraft. Das hat sich dann fortgesetzt im 19. Jahrhundert, als die Ukrainer eine ganz wichtige Grundlage ihrer Nationsbildung im österreichischen Galizien hatten. Nur ein bedeutender Teil der Ukrainer unter relativ freien demokratischen Verhältnissen mit Presse und Wahlen und allem aufwuchs, das fehlte auch in Belarus. Und das setzte sich dann im 20. Jahrhundert fort, die Ukrainische Volksrepublik 1917 bis 20 war eben sehr viel länger da und hatte sehr viel größere Wirkung als die Weißrussisch, die, glaube ich, etwa drei Tage existiert hat. Und in der Sowjetzeit war es eben auch so, dass antisowjetische Opposition in der Ukraine sehr, sehr viel stärker war wie in Belarus. Das heißt, wir haben hier eine logische, eigentlich eine Kette von historischen Ereignissen, die das erklären. Umso erstaunlicher auch für mich, ich war sehr überrascht, dass so etwas möglich ist, wie jetzt seit einigen Wochen in Belarus. Das hätte ich nicht erwartet, genauso wenig wie die Welt das von den Ukrainern 2004 erwartet hätte.
Und Andreas Kappeler war das, Autor und heute tätig am Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Sein Titel Ungleiche Brüder, Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart ist erschienen 2017 im CH Beck Verlag. Aus demselben Verlag erhalten Sie sein Standardwerk Die kleine Geschichte der Ukraine und sein neues Buch zur Ukraine erscheint Ende des Jahres 2020 im Böhlau Verlag. Es heißt Vom Land der Kosaken zum Land der Bauern. Die Ukraine im Horizont des Westens vom 16. bis 19. Jahrhundert. Die Statements und Einschätzungen von Memorial International zur Besetzung der Krim finden Sie zum Nachlesen auch auf unserer Webseite memorial.de, wo Sie regelmäßig aktuelle Nachrichten zur Lage in Russland, aber auch zu den russisch-ukrainisch-belarussischen Beziehungen und Entwicklungen finden können. Und auch unser kostenloser Newsletter, den Sie dort bestellen können, hält Sie dabei auf dem Laufenden. Alles Gute und vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Themen, sagt Danilo Höpfner.